Was sollen denn die Leute sagen? Dieser Satz ist Ausdruck von Gefühlserbschaft. Gefühlserben sind wir alle, sagt Sven Rode, der heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Warum das so ist und was genau ein Gefühlserbe ist, darum geht es heute und auch, wie wir es schaffen können, dass uns unser Gefühlserbe nicht nur belastet, sondern im Gegenteil, wie Trauer zu einer Kraft für uns und auch für dich werden kann. Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, Bewusstsein für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Ja, und gerade hat mich mein heutiger Gast gefragt, wie es mir heute geht, und ich bin ehrlich gesagt freudig aufgeregt. Ich freue mich auf, wie ich glaube, ein spannendes Interview. Ich habe mir Fragen überlegt. Ich habe mich mit einem großen Thema beschäftigt, wo wir jetzt gleich einsteigen werden. Aber zuerst ein paar Worte zu meinem Gast. Heute ist Sven Rode hier bei mir. Er sagt über sich: Ich mag Menschen und bin auf jede und jeden immer wieder neugierig. Er ist gelernter Journalist, selbstständig seit 1999 und seit 2016 mit einer eigenen Coaching-Praxis selbstständig. Er gibt Workshops zu verschiedenen Themen und hat ein Buch zu seinem neuen Ansatz der Gefühlserben geschrieben. Herzlich willkommen, Sven.
Hallo Tanja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja dein Buch, die Gefühlserben, ich halte es hier mal in die Kamera für alle, die uns auf YouTube zuschauen. Ich habe es schon länger zu Hause, muss ich gestehen, und habe es erst jetzt in der Vorbereitung auf dieses Interview gelesen, was wirklich schade ist, weil da so viel drin steckt in diesem Buch. Magst du uns vielleicht in ein paar Worten erklären? Ich weiß, es wird schwierig mit ein paar Worten, aber vielleicht magst du es einfach mal versuchen, was Gefühlserben sind oder was Gefühlserbschaft bedeutet?
Gefühlserben sind wir alle, weil wir einfach in einer historischen Linie sind mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern, und das folgen dann, wenn wir Kinder haben, unsere Kinder. Das heißt, da gibt es einfach diese Ahnenreihe, deren Teil wir sind. Und wir haben natürlich die Idee, dass wir so über unser Leben selbst entscheiden und sagen, ja, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, und ich versuche dann so zu handeln, wie ich es gut finde. Und tatsächlich ist es schon anders. Also wir sind sehr viel stärker von unserer Familie geprägt, als uns eigentlich bewusst ist, möglicherweise auch als wir mögen. Das heißt, Haltungen, Handlungen, Einstellungen sind sehr stark vorgeprägt. Und das heißt nicht, dass das immer so bleiben muss. Das heißt schon auch, dass ich mich davon befreien kann. Aber erstmal ist es so: Wie gehe ich in Beziehung? Wie gehe ich mit Trauer um? Dazu werden wir heute natürlich sprechen. Und all das ist zunächst mal vorgeprägt. Und das nenne ich ein Gefühlserbe. Und dann können wir gucken, was so das die einzelne Gefühlserbschaft ist. Und dazu werden wir jetzt gleich sicher kommen.
Ja, genau. Also vielen Dank, Sven. Ich finde das auch besonders spannend, natürlich im Hinblick auf Trauer. Was mich jetzt auch sehr interessiert ist, du hast jetzt nicht nur in Anführungszeichen dieses Buch geschrieben, du hast ja auch einen eigenen Podcast und, wie ich heute auch gehört habe, jetzt auch eine eigene Plattform, die Gefühlserben. Wie kommt es denn, dass du dich mit diesem Bereich beschäftigst?
Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Habe ich das Thema gefunden oder hat das Thema mich gefunden? Und wahrscheinlich ist es auf eine Weise beides. Ich habe 2012 einen Zusammenbruch gehabt. Das ist so in einem Alter, also da war ich Anfang 50, und habe dann anschließend festgestellt, dass diese Geschichte sehr viel mehr mit meiner Familie zu tun hat, als mir eigentlich bewusst war. Ich bin dann eingestiegen in die Recherche der Familiengeschichte, habe da mein Onkel wiederentdeckt, der 1944 in Estland als Wehrmachtssoldat gefallen ist. Dann habe ich diese Geschichte stärker recherchiert. Wir sind ihn dann 2016, haben meine älteste Schwester und ich ihn dort am Grab besucht, als erste der Familie nach 72 Jahren. Und das heißt, hier haben wir schon das erste Phänomen der abgewehrten Trauer, über das wir gleich auch nochmal sprechen werden. Dann habe ich angefangen, das als Journalist, zu dem Zeitpunkt habe ich vor allen Dingen journalistisch gearbeitet, recherchiert, habe ein größeres Stück für Psychologie heute über die Kriegsenkel geschrieben. Also das ist ja, das war quasi mein erster Berührungspunkt mit diesem Thema. Und habe gefragt, was sind denn eigentlich Kriegsenkel? Also das sind die Kinder der Kriegskinder und uns verbinden viele Dinge. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst wahrscheinlich auch Nena 99 Luftballons auswendig mitsingen und Mama Mia von ABBA, solche Dinge. Das heißt, das verbindet uns als Generation. Aber es sind eben auch Dinge wie schwierige Bindung zu den Eltern, Gefühle von Einsamkeit, Gefühle von, ich bin nicht richtig in meinem Leben angekommen. Also diese ganzen Phänomene verbinden diese Generation der Kriegsenkel. Und dann habe ich den gleichnamigen Verein kennengelernt, bin da Vorstandsmitglied geworden und habe 2018 angefangen, Workshops zu geben. Irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, dieses Thema Kriegsenkel hat sich auf eine Weise nicht erschöpft, aber es engt den Fokus zu sehr ein, weil transgenerationale Übertragung, das wäre quasi der Fachbegriff für Gefühlserbschaften, betreffen ja nicht nur die Kriegsenkel, sondern sie betreffen auch die Kinder und sie betreffen im Grunde genommen alle Menschen. Wir sind alle auf eine Weise Gefühlserben. Und wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, dann leben mittlerweile, ich glaube, 22 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht, also die einen Migrationshintergrund haben, der sich nicht auf den Zweiten Weltkrieg bezieht. Und es hat natürlich eine gewaltige Migrationswelle in der Folge des Zweiten Weltkriegs gegeben, aber anschließend eben auch noch. Das heißt, unsere Realität in Deutschland, dass wir hier mit sehr viel mehr unterschiedlichen Gefühlserbschaften umgehen, als sie sich zum Beispiel aus der deutschen Geschichte erklären lassen, das war für mich der Anlass zu sagen, ich möchte den Fokus weiterziehen. Und da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, dass ich beim Thema Kriegsenkel, das liegt schon am Wort, es hat einfach einen negativen Beiklang. Es bezieht sich immer wieder auf den Krieg. Und Gefühlserbschaften ist neutral. Ich kann was Positives erben, ich kann was Negatives erben. Aber wenn ich also mit diesem Begriff umgehe, dann bin ich sowohl, was die Biografie der Menschen angeht, als auch was die Art ihrer Gefühlserbschaften angeht, viel weiter. Und das war mein Impuls. Und dann habe ich das, wie mein neugieriges Hirn das so macht und auch trainiert als Journalist, habe viel Forschungsliteratur gelesen, habe viele Experteninterviews geführt und habe einfach das Gefühl, boah, das wird immer spannender. Also je tiefer man einsteigt, umso spannender wird es. Und das hat sich dann im Grunde genommen mehr entwickelt, als dass ich es gewollt habe. Und dann gab es jetzt so das letzte Gefühlserben.de, ein Portal aufzubauen. Haben wir 9 Monate für gebraucht, einfach um das nochmal so zusammenzufassen. Und das macht dann auch Spaß.
Ja, wenn man merkt, wie aus so einem auch Gefühl heraus, da ist ein großes Thema und man beginnt dann sich damit zu beschäftigen und man merkt, wie so eins aufs andere ja sich setzt und es irgendwann so ein rundes Bild ist. Und den Eindruck habe ich ja bei dir, Sven. Und deshalb freue ich mich so, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Du hast jetzt ja gerade gesagt, das Thema weg von den Kriegsenkeln, mehr in die Gefühlserbschaft hinein, um das Thema weiterzumachen. Wir werden schon auch so ein bisschen den Krieg jetzt hier so streifen und auch Kriegsenkel. Ich meine, ich bin ja auch ein Kriegsenkel, wird mir dann wieder bewusst, wenn ich das Buch lese. Soweit ist der Krieg dann ja nicht weg, der Zweite Weltkrieg. Und gleichzeitig wollen wir jetzt aber heute das ja ein bisschen einengen auf das Thema Trauer. Und in deinem Buch, da beschreibst du ja auch solche Sätze, die sich eben in den Sprachgebrauch der Gefühlserbschaft so ja einfach immer wieder aufploppen und hinter denen ja was steckt. Und da sind jede Menge von diesen Sätzen in deinem Buch. Ich habe jetzt mal drei rausgegriffen und würde dich bitten, die mal einzuordnen in Bezug auf das Thema Gefühlserbe in der Sprache für Trauernde. Mhm. Ja. Und da ist jetzt ein Satz, mit dem werde ich auch unbewusst immer wieder konfrontiert, dass die Menschen sagen, nur wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert.
Ja. Das ist eine ziemlich tiefe Prägung in vielen Familien, wo es Liebe und Anerkennung eigentlich nur gegen Wohlverhalten und Anstrengungen gab. Und das hat sich dann tief in uns verankert. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mich erinnere selber, wo ich getrauert habe, naja, da ist es mit Leisten nicht so leicht, ne? Also die Energie wird fürs Trauern gebraucht, für die Verarbeitung des Verlusts. Und ich weiß ja auch gar nicht genau, wie lange dauert das eigentlich. Also man sagt dann vielleicht ein Jahr, aber bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger. Und in dieser Zeit mit diesem Leistungsanspruch konfrontiert zu werden, von sich selbst, wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert, dann würde das ja bedeuten, dass ich in der Trauer quasi weniger wert bin. Also da widerspreche ich energisch. Das wäre ja furchtbar. Und deswegen ist dieser Satz so bedeutsam, dass ich damit umgehen kann und sage, nein, mein Wert besteht in meinem Menschsein an sich. Und dann muss ich mich mit diesem Glaubenssatz, das können wir sicher auch ein Glaubenssatz nennen, einen Umgang finden und möglicherweise auch erkennen, das ist eine Gefühlserbschaft, die ich ablegen möchte.
Das ist aber gar nicht so leicht, weil das bemerke ich ja mit den Menschen, die zu mir kommen, die sind dann entweder in einem Funktionsmodus und funktionieren nur noch und dann bleibt, so wie du schon sagst, die Trauer selber, die braucht ja Raum, die braucht ganz viel Energie, so dass das beides parallel gar nicht so stattfinden kann. Mhm. Ja, ich habe noch einen zweiten spannenden Satz, der mir auch immer wieder begegnet in meiner Arbeit. Was sollen denn die Leute sagen?
Ja. Ja, was sollen denn die Leute sagen? Also dieses nach außen muss es eine Fassade geben. Und was kann das dann in der Trauer heißen? Heißt es dann, ich muss wirklich auch angemessen trauern, damit alle es sehen? Auch wenn ich vielleicht dieses Gefühl im Moment gar nicht habe? Oder muss ich, wenn der Trauerfall lange genug zurückliegt, dann sagen so, jetzt sollen die Leute auch wieder den ganz normalen Sven vor sich haben. Ich habe liegt jetzt ein paar Jahre zurück, ein Porträt eines verwaisten Vaters geschrieben, dessen Tochter, glaube ich, mit 11 an einem Gehirntumor gestorben ist. Eine ganz tragische Geschichte. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Gespräch gemacht haben, da lag dieser Trauerfall 2 Jahre zurück. Und er sah sich immer wieder konfrontiert, gerade auch als Mann, gerade auch von Männern, so nach dem Motto, jetzt nützt ja nichts, jetzt muss es ja mal wieder weitergehen. Und er sagt, die wissen überhaupt nicht, wovon sie sprechen. Das heißt, dass ich an dem Punkt eine Fassade präsentieren muss, um dann den Erwartungen der Leute zu entsprechen. Das ist ja furchtbar. Aber wenn ich aus der Familie diesen Satz mitbekommen habe, was sollen denn die Leute denken, dann orientiere ich auf die anderen und habe gar nicht die Kapazität, um zu schauen, wie geht's mir denn gerade? Was brauche ich denn? Und ist es okay, wenn ich auch 2 oder 3 Jahre, nachdem meine Tochter gestorben ist, in einem Gespräch mit einem Freund oder auch mit einem Kollegen auf einmal in Tränen ausbreche? Ist das in Ordnung? Oder muss ich das irgendwie runterkämpfen? Also ich lade dazu ein, mich von diesen Konventionen zu befreien, weil es gesünder ist.
Ja, spannend. Also super. Es ist super spannend. Mir ist jetzt gerade eine Situation auch eingefallen. Natürlich, ich spreche ja auch immer wieder mit den Menschen und wir wissen, dass Trauer dann plötzlich aufploppt und wir plötzlich in Tränen ausbrechen, wo wir es gar nicht erwarten. Und das Interessante ist ja, also weil wir gerade bei diesen Sätzen sind, die wir so mitbekommen als Gefühlserbe. Bei mir war jetzt so ein Satz, er hat jetzt nichts mit Trauer zu tun, aber einfach mal, um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, so ein Satz, was willst du denn überhaupt? Ja. Und dann, ich habe das Abitur am, genau deshalb bin ich ja nicht aufs Gymnasium geschickt worden, weil was willst du denn überhaupt, obwohl ich ja die Noten locker gehabt hätte und so weiter. Und habe ja dann mühsam am zweiten Bildungsweg studiert und promoviert und so weiter. Und auf dem Weg dahin ist mir ein Deutschlehrer begegnet.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil das ist ja irgendwie irre, ne? Du bist promoviert, aber nach dem Motto, also Realschule muss doch wohl reichen, du heiratest doch sowieso mit 22 und das ist doch dann deine Karriere als Frau. Was für eine Anmaßung.
Genau,
Entschuldigung, das musste ich jetzt gerade loswerden.
Ich bin ja aus dem ausgebrochen, aus dem allen. Und aber jetzt, weil wir gesagt haben, wir tragen das ja mit uns, auch wenn wir schon einen Schritt weiter sind, auch wenn wir schon dabei sind, das Abitur gerade selbst zu machen. Und bei mir war dann die Frage, mache ich jetzt Deutsch-Leistungskurs oder lieber Französisch? Oder ich habe halt dann auch mit den einzelnen Lehrern gesprochen und da war ein Lehrer, der Dr. Huber war das, er lebt leider nicht mehr, ganz toller Deutschlehrer. Mhm. Und mit ihm habe ich das Gespräch gesucht und habe dann gesagt, Herr Dr. Huber, ja, glauben Sie, dass Deutsch für mich als Leistungskursfach geeignet ist? Und dann hat er zu mir gesagt, und dann kommen mir fast wieder die Tränen, ja, für wen, wenn nicht für Sie?
Ja.
Und dann saß ich da und habe geweint. Ja, da wusste er auch nicht. Ja, und also du verstehst es jetzt, ich kann es jetzt auch einordnen. Ja. Das kommt natürlich daher. Ja,
das ist ja tatsächlich sehr bewegend, wenn wir erkannt werden. Und das von Personen, die nicht unsere Eltern oder Großeltern sind, sondern von anderen, die tatsächlich uns ins Gesicht schauen, die uns wahrnehmen als ganze Person und auf einmal merken wir, ah, hier ist eine Verbindung da und ich kenne das gar nicht. Dass dieses ganz unverstellte Interesse am anderen Menschen andere rührt, dass ihnen die Tränen kommen, das erlebe ich auch oft. Und das zeigt einerseits den Mangel, den wir dann erlebt haben. Es zeigt aber andererseits natürlich auch die Fähigkeit, dass wir ja trotzdem in Verbindung gehen können und dass es diese Menschen gibt, mit denen wir in Verbindung gehen können. Und das ist dann ein sehr kostbares Erleben.
Ja, sehr kostbar. Also vielen Dank nochmal.
An Dr. Huber.
Ja, Dr. Huber, genau. Also toller Mann. Ja. Jetzt waren wir bei den Tränen und einen Satz habe ich jetzt auch nochmal hier mitgebracht, der lautet, immer lächeln, aber wie es drinnen aussieht, geht niemand etwas an.
Ja, ach Gott, ja. Also das ist ja die Frage, gerade wenn ich in der Trauer bin, wie werde ich wahrgenommen? Finden Menschen, dass ich zu doll trauere und dass die dann auch genervt sind. Jetzt fängt er schon wieder an zu heulen. Oder andersrum, lächel ich zu früh? Haben die anderen den Eindruck, dass ich gar nicht angemessen trauere? Also man, das ist doch erst 3 Monate her. Wieso singt der jetzt gerade fröhlich? Das darf doch nicht sein. Das heißt, auch hier wieder gehen wir mit Konventionen um, die tatsächlich natürlich auch der Forschung dazu, was Trauer ist. Da gibt es ja wirklich viel, was sehr bedeutsam ist und was vieles auch in Frage stellt, was so an Konventionen in den Leuten steckt. Aber da hinzuschauen, zu sagen, wie geht's dir denn gerade? Und ich erlebe dich eigentlich fröhlich? Bist du tatsächlich fröhlich oder ist das eine Fassade, die du nach außen zeigst? Oder bist du vielleicht in deiner Trauer noch gar nicht angekommen? Konntest du vielleicht in deiner Trauer noch gar nicht ankommen? Und da wirklich auch die Offenheit zu haben im Gespräch mit jemandem. Natürlich, das macht man natürlich nicht an der Bushaltestelle, das ist ja klar. Aber wenn wir in einem vertrauten Gespräch sind, dafür offen zu sein und vielleicht auch einfach mal gar nichts zu sagen und einfach mal zuhören. Und zu merken, was dann kommt.
Ja, genau. Das ist das Schwierige, weil wir ja gelernt haben, das kommt ja vielleicht auch aus dieser Nachkriegsmentalität, dass wir immer sofort Lösungen parat haben wollen. Oder auch vielleicht aus diesem Satz, den wir uns gerade schon angeschaut haben, nur wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert. Nur wenn ich eine Lösung für ein Problem sofort parat habe, dann bin ich ein angemessener Gesprächspartner. Ja. Was ich jetzt auch gerade spannend fand, war diese Fassade, die hast du jetzt mehrmals gesagt. Und mit der Fassade haben wir in der Trauer oft zu tun. Die Menschen berichten dann, sie setzen wie eine Maske auf oder eine Ritterrüstung, mit der sie in den Alltag hinausgehen. Und in deinem Buch habe ich auch diesen Satz gelesen, Lebensgeschichten, in denen sich das unverarbeitete Leid, die abgewehrte Schuld von Vorfahren auf erschütternde Weise spiegeln, gibt es in jeder Generation, in jeder Gemeinschaft. Also zeigt sich das dann eben in diesen Masken, in unseren Rüstungen, oder wie kann man diesen Satz verstehen?
Also zunächst mal gibt es dieses Phänomen, dass Menschen und auch das auch aus verständlichen Gründen sich Leid nicht stellen können, vielleicht auch, weil sie nicht in der Situation sind, weil es um etwas anderes geht oder vielleicht auch, weil andere das begrenzen. Also diese eine Geschichte, die du in deinem Buch beschrieben hast, wo dein Vater, ich glaube, 2 Wochen vorher gestorben war, du musstest wieder in die Schule, in den Unterricht, dann habt ihr da irgendeinen Modern Dance aufgeführt zu der Kommissar, erinnere ich das richtig?
Genau, Falco.
Und du warst auf einmal so erschüttert und hast dich hingesetzt und die Lehrerin hat gesagt, ja, also nur weil dein Vater gestorben ist, musst du ja jetzt hier keine Extrawurst braten. Und ich war schockiert. Also mir kommen jetzt die Tränen, wenn ich an diese Situation denke. Das arme Mädchen, habe ich gedacht. Also wirklich mir so ein schreckliches Erleben. Und diese Abwehr, die die Lehrerin da vorgeführt hat, kann sein, dass wir zu den Gründen vielleicht etwas später noch kommen, woher das wohl stammen mag. Aber hier erleben wir, dass Leid nicht verarbeitet werden darf und die Trauer deswegen auch keinen richtigen Raum bekommt. Und das kann so ein ganz individuelles Erleben sein, wie du es hattest, dass dein Vater bei einem Autounfall gestorben ist. Oder es ist ein kollektives Erleben in einem Krieg oder durch ein Erdbeben, was immer es ist. Und in diesen Situationen zeigt sich dann, bin ich dazu in der Lage, ist vor allen Dingen meine Umgebung in der Lage, damit irgendwie einen Umgang zu finden, der heilsam ist, nämlich dieser Trauer, diesem Entsetzen, der Verzweiflung Raum zu geben. Und ganz oft ist das eben nicht so. Das muss man auch lernen. Also es gibt Menschen, die haben so einen ganz natürlichen Zugang dazu und es gibt andere, die müssen das lernen. Ich zum Beispiel habe das lernen müssen. Meine Frau hat mir das beigebracht, wie man kondoliert. Ich wusste das nicht. Also ich habe auch eher so das Gefühl gehabt, lieber Distanz halten. Das ist aus meiner Familiengeschichte gut zu erklären.
Absolut. Ja, du hast gerade gesagt, vielleicht wollen wir auf das Verhalten der Lehrerin da mal eingehen. Mhm. Ich würde es jetzt aus meiner Perspektive, aber vielleicht auch für die Zuhörerinnen auch ganz spannend finden. Wie würdest du das denn einordnen?
Wann hast du das erlebt? Anfang der 80er Jahre, wann war das?
Ja, Anfang der 80er.
Mhm. Okay, wenn wir jetzt zurückrechnen, wie alt war die Lehrerin?
Alt. Nee, die war nicht so alt, aber wenn man 10 ist, sind alle über 30 alt für einen. Vielleicht war die so Anfang 30. Vielleicht
Anfang 30.
35,
ja.
Vielleicht
ja.
Ende 30.
Also, aus ihrem Verhalten schließe ich, dass sie mit der abgewehrten Trauer nach dem Weltkrieg konfrontiert war. Wenn sie jetzt vielleicht noch einen Namen hatte, der so aus einer, wie so aus dem polnischen oder tschechischen Sprachraum kommt, dann ist sie möglicherweise eine Geflüchtete gewesen oder eine Vertriebene. Das heißt, in dieser Generation hat es unglaublich viele Menschen gegeben, die eben mit ihrer Trauer über den Verlust der Heimat, den Verlust der Familie, Familienangehörige nicht umgehen konnten. Und wenn sie jetzt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt ein Kind war, dann hat sie Eltern erlebt, die dafür überhaupt keinen Raum hatten, wo es einfach nur ums Überleben ging. Und insofern hat sie an dem Punkt gelernt, da muss man jetzt hart sein, da muss man durch. Hm. Und da hat es ganz offenbar keine Reflexion gegeben. Zu dem Zeitpunkt wurde vielleicht auch auf der Uni sowas noch nicht gelehrt. Das wahrscheinlich wurde es nicht gelehrt, wie man denn mit der Trauer von Kindern umgeht. Und dann hat sie ihr eigenes Programm, also da ist quasi, sind die Schotten runtergegangen, damit will ich jetzt nichts zu tun haben. Und da muss Tanja jetzt durch. Wenn ich ihr diese Klarheit vermittle, dann hilft ihr das möglicherweise auch schneller, damit klarzukommen. Dass das kompletter Unsinn ist, das wissen wir. Das ist, da kommt man nicht schneller mit durch, sondern es entsteht ein Trauma. Das ist ja ein traumatisches Erleben, das du da hattest. Und mir tut das im Herzen weh, immer noch. Das sind schlimme Erfahrungen. Und da merkt man dann, wie die abgewehrte Trauer aus vorigen Generationen in das heutige Leben hineinspielt. Und wie das dann auch wirklich zu einem Gefühlserbe wird. Du hast jetzt etwas vollkommen anderes daraus gemacht. Du hast dich nämlich in dieses Thema hineinbegeben, mit einer bewundernswerten Konsequenz auch. Ich finde das ganz toll. Und daraus so viel gelernt und gibst es jetzt anderen weiter. Das heißt, also daran kann man dann sehen, man kommt schon auch drüber weg. Ist nicht leicht und keine Ahnung, wie viele Therapiestunden es waren und wie viele Verzweiflungsanfälle dazu auch gehört haben, aber wir können das überwinden. Aber da, wo wir es nicht überwinden, wird es zum Gefühlserbe und dann wird einfach durchgetragen. Schmerz, Trauer, Verlust, da müssen wir durch. Mhm. Alexander und Margarete Mitscherlich haben in den, ich glaube 66 ist das Buch entschieden, die Unfähigkeit zu trauern, wo es die Unfähigkeit der deutschen Gesellschaft mit dem Umgang mit dem Holocaust und den diesen ganzen Erfahrungen rund um den Krieg, wo das beschrieben ist. Ja.
Ja, also wenn man dein Buch liest, das ist ja schon auch auch nochmal harter Tobak, auch wenn man sich das nochmal so klar macht. Ich meine, ich kenne ja auch diese Erzählungen von den Menschen, die sagen, na, unsere Lehrer, die waren alle noch Nazis.
Ja.
Ja, weil der Apparat ja gar nicht ausgetauscht wurde, das beschreibst du ja auch ja. in deinem ja. Buch, und das wurde dann einfach so selbstverständlich hingenommen, und die konnten ja, die waren bestimmt auch von einer großen Frustration, ihr Weltbild ist ja nicht aufgegangen und so weiter, sind die dann ja auf die Kinder losgelassen worden.
Ja,
und
genau.
Da ging es bestimmt manchen...
diesen Spruch, ja. Gelobt sei, was hart macht.
Ja.
So ein richtig schöner Nazi-Spruch.
So ein richtig schöner Nazi-Spruch. Ich habe auch so einen im Petto, aber anscheinend habe ich ihn schon länger nicht mehr verwendet, weil er mir gar nicht so schnell von den Lippen geht. Was dich nicht umbringt,
nur noch härter.
Bringt dich, ja, genau. Ja. Also deshalb immer durch, immer weitermachen. Mhm. Und das, also ich habe ja, was ja bei mir das Schlimme dann ja auch war, ist ja, dass ja auch meine Mutter mir dann nicht zur Hilfe gekommen ist. Ich bin ja dann danach zu ihr und sie hat ja auch nichts gemacht. Und Jahre später hat sie dann gesagt, ich konnte einfach dieser Lehrerin nicht gegenübertreten. Aber was ich halt gelernt habe dann, für mich in meiner Trauer vielleicht tatsächlich, ich muss hart sein. Vielleicht das, was die Lehrerin mir da so unausgesprochen mitgegeben hat. Ich bin allein mit meiner Trauer. Ich darf nicht weinen. Das sowieso nicht. Und ich darf mir auch keine Hilfe suchen. Das war, oder ich brauche gar nicht erst nach Hilfe schauen, weil die gibt's nicht.
Ja.
Und das ist ja genau das, wie du sagst, wo ich jetzt einen Schritt weiter bin. Und das ist ja auch meine große Botschaft an die Menschen, wo wir jetzt vielleicht heute auch gemeinsam noch ein bisschen dazu beitragen können, wenn wir spüren in uns diese Trauer, die verändert mich oder die kommt nicht raus oder irgendwas stockt da in mir oder irgendwas ist da, was ich nicht so einordnen kann. Dann dürfen wir uns Hilfe suchen oder uns auf den Weg begeben, beispielsweise mit dir gemeinsam mal schauen, woher könnte das denn kommen? Oder mit mir eben über den Körper dann rausfinden, wo stecken denn die Emotionen fest?
Ja, genau.
Und die Trauer.
Ja. Hilfe suchen und aus diesen wirklich toxischen Konventionen sich befreien. Das ist toxisch.
Toxische Konventionen. Und du schreibst ja auch in deinem Buch, Gefühlserbschaften nennen wir oft auch Traditionen. Und die Traditionen und Konventionen sind ja auch sehr, sehr nahe. Magst du das darauf vielleicht nochmal eingehen, auf diese Konventionen, Traditionen und was die mit dem Gefühlserbe zu tun haben?
Also Traditionen, das ist ja positiv konnotiert. Und diese, also wenn man sagt, bei uns in der Familie singen alle gern oder wir können gut feiern oder wir sind reiselustig, das würde man dann eine Tradition nennen. Und das ist im Grunde genommen natürlich auch nichts anderes als eine transgenerationale Übertragung, weil ich habe es in der Familie gelernt und möglicherweise machen das schon verschiedene Generationen so. Mein Großvater war selbstständiger Anwalt, mein Vater war selbstständiger Handelsvertreter. Ich bin, wie du ja vorhin erzählt hast, seit 1999 selbstständig. Das heißt, die Unsicherheit, die mit so einer Selbstständigkeit einhergeht, mit der können wir irgendwie umgehen. Das haben wir beigebracht bekommen, ohne es eigentlich zu merken. Das würde ich eine Tradition nennen. Und von daher gibt es natürlich auch die ganzen positiven Gefühlserbschaften, musikalisch sein, erfinderisch, gerne in Theater spielen, solche Dinge, Kreativität oder auch besonders akribisch, so ein wissenschaftlicher Zugang zu Dingen. Da gibt es ja ganz viel, was ausgesprochen positiv ist. Natürlich ist das auch eine Gefühlserbschaft. Und das ist das Wichtige, dass wir den Blick für beides haben. Dass wir einerseits das Leid sehen und würdigen müssen und auf der anderen Seite sehen, ja, aber meine Familie hat mir auch positive Dinge mitgegeben. Selbst wenn es mir im Moment schwerfällt, das zu würdigen. Ich habe mittlerweile, glaube ich, so 150 Workshops gemacht, seitdem ich damit angefangen habe. Sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und die meisten haben auch ein gewisses Leid mit ihrer Familie. Das ist natürlich auch oft der Impuls, um in so einen Workshop oder in Coaching zu kommen. Das heißt, meine Wahrnehmung ist da durchaus ein bisschen verzerrt, weil zu mir kommen eben die Leute, wenn sie ein Problem haben. Was sollen sie sonst beim Coach? Und mal, mir wird schon was einfallen, was wir auch machen können, aber das ist halt häufig der Anlass. Und das heißt, das negative Erleben mit der Familie steht ganz oft im Mittelpunkt. Und wenn ich ein negatives Bild von meiner Familie habe, dann möchte ich natürlich auch gar nicht so gerne zugestehen, dass ich von denen aber auch anderes vererbt habe. Ich möchte mich ja eigentlich abgrenzen. Und wenn ich aber das Leid gewürdigt sehe, mein eigenes Leid würdigen kann und auch von mir jetzt als Coach erlebe, der erkennt das auch an. Das ist möglicherweise das erste Mal, dass jemand sagt, das, was du da erlebt hast, war schlimm und es tut mir leid. Dann kommen übrigens auch oft Tränen.
Hm.
Wenn das gewürdigt ist, dann merkt man auf einmal, okay, es gibt auch das andere. Und dann geht quasi der Fokus auf und dann kann ich mich auf eine viel umfassendere Weise auch mit meinem Gefühlserbe verbinden, dann auch verbinden.
Das ist sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Du hast jetzt gleich auf meine nächsten beiden Fragen auch noch geantwortet, weil du das ja auch in deinem Buch schreibst. Ist das Leid gewürdigt und betrauert, dann entstehen neue Möglichkeiten. Und das sage ja ich auch immer zu den Menschen, hol die Trauer zu dir. Mit der Trauer weiterleben, nicht wegschieben, nicht unter den Deckel, nicht die Fassade und hier brodelt, sondern in dem Moment, wo wir das selbst anerkennen oder dann eben zusammen mit einem Coach oder vielleicht auch in einer Gruppe gemeinsam, dann kann da tatsächlich was ganz Neues entstehen.
Ja, ja. Und wo du sagst, die Gruppe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in der Gruppe tatsächlich noch mehr Bedeutung hat. Also das ist eine Erfahrung aus den vielen Workshops, die ich gemacht habe, gleich in der Einstiegsrunde, wenn die Menschen so erzählen, warum bin ich denn jetzt hier, dann kann man sehen, wie die Gesichter aufgehen. Da erzählt eine oder einer und man sieht die anderen, da kommt so eine Verblüffung hoch. Du erzählst ja meine Geschichte. Und dann gibt es schon mal die Erfahrung, ich bin offenbar doch nicht der Alien, für den ich mich immer gehalten habe. Diese seltsame Gestalt und wo möglicherweise auch die Eltern gesagt haben, ja, du bist falsch. So wie du das machst, ist das nicht richtig. Und auf einmal stellen wir fest, du machst es ja genauso. Und du. Und ganz offenbar entsteht hier eine Verbindung. Also ich habe daraus den leicht scherzhaft gemacht, ich habe eine hohe schwarze Schafe-Dichte in meinen Workshops. Leute, die irgendwie das Gefühl hatten, sie waren in ihrer Familie nicht wirklich integriert. Irgendwie haben sie sich auch fremd gefühlt, auch in der Gruppe einsam.
Das passiert ja natürlich in so einer Familie, wo alle wegschauen, wenn man dann der oder die Erste ist, die mal hinschaut. Das ist ja dann gleichzeitig auch ein Angriff auf die Fassaden der anderen Menschen. Und dann natürlich sind wir dann das schwarze Schaf, die plötzlich ausbrechen und sagen, ich will da jetzt mal hinschauen, was war denn da überhaupt? Oder so glatt, wie hier alles aussieht, war das ja gar nicht und ist es bis heute nicht.
Genau. Und da ist die Erfahrung mit meinem früh verstorbenen Onkel auch mein Zugang zu diesem Thema der abgewehrten Trauer gewesen, weil ich habe meinen Vater nie über seinen, das war auch noch sein Zwillingsbruder, ich habe ihn nie über seinen Zwillingsbruder sprechen hören. Es war schließlich so, dass ich dessen Namen gar nicht mehr wusste. Also Kurt, Onkel Kurt. Und der war einfach weg. Es gab ein Foto, das hing bei meiner Großmutter im Wohnzimmer. Das war so ein schmiedeeiserner Rahmen mit einem Foto eines Wehrmachtssoldaten. Vorne so ein Kerzenhalter dran geschmiedet und diese Kerze brannte immer. Aber also zufrieden sah auf dem Foto auch nicht aus. Und dann diese eigenartige Inszenierung. Ich fand das ein bisschen gruselig. Und hab aber nie gefragt. Und das ist auch ein ganz typisches Thema. Wir fragen nicht, weil es so eine Intuition gibt, das könnte Papa wehtun. Und ich möchte ja meinem Vater keine Schmerzen bereiten. Ich möchte ja meine Mutter nicht traurig machen. Und auf die Weise sage ich eben nichts und gehe aber mit dem Gefühl um, das ist hier eine No-Go-Area. Hier gehe ich nicht rein. Und das verbindet sich dann mit meiner Wahrnehmung für Trauer insgesamt. Da halte ich lieber Abstand. Ich habe meinen den Opa, den Vater meiner Mutter, den Opa sehr geliebt. Ich war nicht bei dessen Beerdigung mit. Ich habe irgendwie zu Hause gehockt. Es gibt da so ein dumpfes Bild, dass es mir da gar nicht gut gegangen ist. Die waren einfach bei der Beerdigung und ich saß in meinem Zimmer und hab mit dem Kaufmannsladen gespielt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Jedenfalls war es so ein dumpfes Gefühl. Aber das ist mir Jahrzehnte später erst wieder aufgegangen.
Ich würde jetzt aus meiner Erfahrung heraus sofort fragen, ja, hättest du denn mitgehen dürfen zu der Beerdigung? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, einer meiner Großväter ist ja gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Also meine Großeltern sind ja auch schon alle früh verstorben, mit einer Ausnahme. Und als ich 5 war, ist mein Großvater gestorben und ich wollte mit zur Beerdigung. Und da hat man zu mir gesagt, das ist nichts für Kinder. Und da musste ich zu Hause bleiben.
Ja.
Das war auch nicht kein gutes Gefühl, weil man merkt als Kind, da passiert ganz, ganz viel. Ja. Das ist jetzt nicht ein Tag wie jeder andere. Man möchte da mit und dann darf man es nicht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich wollte. Ich war ein vergleichsweise braver Sohn. Vielleicht habe ich gleich empfunden, das wollen die nicht und dann frage ich auch nicht. So. Ich kann es dir nicht sagen. Meine Erinnerungen an meine Kindheit sind sehr lückenhaft.
Ja, genau. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Thema. Wenn wir uns um uns und unsere Trauer oder eben um unsere Gefühlserbschaft wirklich kümmern, wenn wir eben diejenigen sind, die da mal hinschauen und sich nicht mit der Fassade zufrieden geben, dann kümmern wir uns um uns. Ja, du hast vorhin gesagt, mal schauen, wie geht's mir eigentlich mit dem Ganzen? Und was ja noch viel wichtiger ist, wir kümmern uns ja um die, die dann nach uns kommen, um unsere Kinder, um unsere Enkel.
Ja, ja, das ist sehr bedeutsam. Ich habe außerordentlich profitiert von einem langen Gespräch, das ich mit einem wunderbaren Familientherapeuten hatte, Professor Wolf Ritscher, der auch viel so in der Erinnerungskultur gemacht hat, der war Leiter eines Jugendprogramms mit der Gedenkstätte in Auschwitz. Also ein außerordentlich positiver Mann. Und der sagt, jede Generation kann ihren Beitrag dazu leisten, dass die Last, die es in der Familie gibt, auch aus der Familie wieder, nee, nicht entfernen, aber sie integrieren. Es geht nicht darum, da etwas zu entfernen, sondern es geht darum, einen Umgang damit zu finden, weil wenn wir den Umgang zum Beispiel mit Traumata finden, dann gibt es ja so ein Phänomen, das heißt posttraumatisches Wachstum. Das heißt, ich bin auf einmal in der Lage, Dinge zu tun, die vorher durch das Trauma blockiert waren. Und das Trauma überwunden zu haben, ist eine eigene Ressource. Das ist eine Kraft, die mir zuwächst. Und wenn ich erlebe, dass in einer Familie Probleme gelöst werden, dann lerne ich auch als Kind, ach, so geht das. Da bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Meine Mutter war eine ziemlich aufgeregte Person. Die Älteren unter uns kennen wahrscheinlich Inge Meisel noch. Stellt euch meine Mutter so wie Inge Meisel. Die machte sich ständig irgendwie Sorgen und war aufgeregt und hatte so ein bisschen was Flatterndes. Aber dann, wenn es schwierig wurde, dann wurde die ganz klar. Und dann ging es einfach darum, so, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und so hat die dann, das konnte die viel besser als mein Vater, so hat die dann die Familie durch solche krisenhaften Zuspitzungen durchmanövriert. So mache ich das auch. Ich habe das von meiner Mutter gelernt. Und auch das ist ein Gefühlserbe.
Ja, schön. Schönes Gefühlserbe.
Ja.
Du beschreibst ja in deinem Buch auch verschiedene Formen der transgenerationalen Übertragung, also dieses Gefühlserbes. Und die wichtig sind auch bei der Entwicklung unserer Persönlichkeit, ja, wie wir werden, wer wir sind, ja, in Bezug auf dem Umgang mit Beerdigungen beispielsweise oder so, wie du es von deiner Mutter gelernt hast, Schritt für Schritt durch die Dinge durchzugehen. Und du beschreibst da auch, dass es einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Persönlichkeit hat, wenn unsere Bezugspersonen Trauer, Schuld oder eben auch Traumata nicht verarbeitet und stattdessen abgespaltet oder abgespalten haben, also dissoziiert sind. Und dann kann sich das, obwohl das Kind gesund ist, auf das Kind übertragen. Magst du uns das kurz beschreiben, wie das passieren kann?
Das gehört jetzt tatsächlich zum Komplexesten, was in dieser transgenerationalen Übertragung passiert. Es gibt fünf Wege, wie das passiert. Also wir haben einmal, gibt es die Gene, also dass ich einen Haarwuchs habe wie mein Großvater und mein Vater. Das ist einfach genetisch geprägt. Dann gibt es die Epigenetik, das heißt die Art und Weise, wie Gene aktiviert werden oder nicht. Also zum Beispiel das Gen, es gibt ein Gen für Resilienz und mir kann also übertragen worden sein, dass das Resilienzgen aktiviert ist, weil meine Eltern auch resilient waren oder sie waren emotional sehr belastet, hatten vielleicht ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Dann kann dieses Resilienzgen in mir nicht aktiviert sein. Das ist jetzt sehr holzschnittartig formuliert. Ich bitte um Entschuldigung und Biologen werden
für den Podcast hier ist es vollkommen in Ordnung.
Und dann gibt es vorgeburtliche Erfahrungen. Das heißt, der Stress, den die Mutter während der Schwangerschaft empfindet, überträgt sich unmittelbar auf das Ungeborene. Und dessen Stressverarbeitungssystem wird quasi kalibriert. Man kann es ungefähr so sagen, dass das Ungeborene erlebt, da draußen ist es gefährlich in der Welt, weil meine Mutter hat oft Angst und ist aufgeregt. Das hat zum Beispiel was mit dem Cortisolspiegel zu tun. Das ist also auch ein biologisches Phänomen. Und dann gibt es diese frühen Bindungserfahrungen, wenn ich auf die Welt gekommen bin, im Grunde genommen vom ersten Tag an. Wie wird denn mit mir umgegangen? Gibt es eine sichere Bindung? Kümmert sich jemand um mich, wenn es mir nicht gut geht? Wenn ich Hunger habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn die Windel voll ist oder die Zähne kommen und ich schreie, wenn ich Angst habe nachts, kommt jemand oder kommt niemand? Diese Erziehung der Nazi-Zeit, ein berüchtigtes Buch, Johanna Harer, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das bis in die 80er Jahre verlegt wurde. Das hat Millionen von Kindern ein Bindungs- und Entwicklungstrauma verpasst. Nach der Uhr füttern, alle 4 Stunden. Und da, wo ich umsorgt werde, wo meine Bedürfnisse wahrgenommen werden, da lerne ich, meine Bedürfnisse zählen etwas. Und da, wo ich schreie und irgendwann aufhöre zu schreien, weil jedes Kind hört irgendwann auf zu schreien, da merke ich, meine Bedürfnisse zählen nichts. Und dieser Zusammenhang prägt sich tief ein. Und so gibt es dann auch den Umgang mit Trauer. Erlaubt sich meine Mutter zu weinen. Und zwar nicht, indem sie mir einen Vorwurf macht, weil das ist was anderes. So nach dem Motto, Junge, jetzt hast du mich aber traurig gemacht, jetzt hast du mich zum Weinen gebracht. Dann lerne ich, ich darf meine Mutter nicht belasten. Oder ist sie einfach traurig und kommt mit dieser Trauer aber auch selber klar. Also legt sie nicht auf mich. Erlebe ich, dass mein Vater weinen darf. Oder ist es so, Männer dürfen das nicht? Natürlich bin ich so aufgewachsen. Und mein Vater war zum Beispiel nicht bei der Beerdigung seines ältesten Bruders, weil die Trauer in der Familie um Onkel Kurt, um seinen Zwillingsbruder, nie Raum haben durfte. Das hat unser Leben, mein ganz persönliches Leben, auch mehr geprägt als vieles andere. Weil es keinen Raum dafür gab, dass es da einen grauenhaften Verlust gegeben hat, dass da ein Mensch mit nicht mal 22 gestorben ist und eine Lücke in der Familie entstanden ist, die kein Thema sein durfte.
und wo dann alle Beteiligten große Sorge haben, wenn dann der ältere Bruder jetzt auch viele, viele Jahrzehnte später zu Grabe getragen wird, dass dann all das, ich beschreibe das ja immer so wie unter dem Betondeckel, diese Trauer, die wir nicht da haben wollen, dass aber dann in dem Moment, weil auf so einer Beerdigung, da wissen alle, warum wir da sind, da wissen wir, dass alle traurig oder die meisten traurig sind, die da sind, weil wir einen Menschen verabschieden, der uns jetzt in der Form nie wieder begegnen wird. Mhm. Und da ist eben diese große Sorge, wenn ich da jetzt hingehe, dann platzt diese mühsam hier unten gehaltene Trauer, wo ich nicht nur den Betondeckel habe, sondern vielleicht noch Verstrebungen quer, damit da ja nicht so, dann wird das aufplatzen. Und da haben die Menschen die große Sorge und dann kollabiere ich selbst auch komplett. Da wird nichts mehr gehen.
Genau, genau.
Und auf der anderen Seite wäre es so heilsam, da gemeinsam auf so einer Beerdigung gemeinsam zu weinen und die Tränen gemeinsam zuzulassen, ja.
Ja, genau. Ich kann schon verstehen, wie es meinem Vater da gegangen ist, aber das ist im Grunde genommen das Drama der Familie Rode, aber das ist nur eins von vielen Millionen Dramen, die sich einfach in dieser Gesellschaft abgespielt haben und weiterhin abspielen, weil eben so viel nicht verarbeitet wurde.
Und da sind wir ja schon bei dem nächsten Thema, die fünfte Form dieser transgenerationalen Übertragung. Soweit bist du jetzt nicht gekommen, weil du ja da eingehakt hast. Das ist ja die Prägung durch das Kollektiv. Ja. Und da zitierst du ja den Schriftsteller W.G. Sebald, der in einem seiner Bücher davon spricht, dass es eine sogenannte Zeitheimat gibt. Also die große Rolle, die es spielt, wann wir aufwachsen, dass es vollkommen unterschiedliche Welten sind. Und ich sehe das ja schon allein bei meinen Kindern und mir. Meine Kindheit war ja 35 Jahre vorher was ganz anderes. Es lässt sich eigentlich nicht vergleichen, auch wenn wir immer wieder anfangen im Kopf oder vielleicht manchmal auch vor den Kindern. Bei mir wäre das aber so nicht gegangen. Meine Frage ist jetzt, glaubst du, dass auch die Trauer in unterschiedlichen Zeit Heimaten eine andere ist?
Wahrscheinlich ist es so, aber ich habe keine bündige Antwort darauf. Also die Zeitheimat der Nachkriegszeit war im Grunde genommen ein weitgehendes Verbot von Trauer. Man musste überleben. Man musste sich Essen besorgen, man musste irgendwie für Wohnungen sorgen und man musste das Land wieder aufbauen. Und dafür wurde die Energie gebraucht und dann stand sie für Trauern nicht zur Verfügung, beziehungsweise die Trauer wurde abgewehrt, damit die Energie dort nicht hinfließen konnte. Das hat nicht nur diese Generation geprägt, sondern auch die Generation, die darauf folgende Generation. Irgendwann ist natürlich diese Zeit des Krieges und der Nachkriegszeit und auch des Holocaust, auch das Entsetzen darüber, was haben die Deutschen da eigentlich gemacht und welcher entsetzliche Verlust ist dem Land auch zugefügt worden. Haben wir dem Land und unserer Gemeinschaft zugefügt? Ist das in den Hintergrund geraten? Aber dieses Kämpferische, dieses, ja, da muss man halt durch, das hat es schon lange gegeben. Und insofern trauern meine Kinder anders. Sie haben bisher wenig Anlass dazu gehabt. Insofern kann ich das gar nicht genau sagen. Also bei der Beerdigung meines Vaters, meiner Mutter, da waren die dabei und ich glaube, sie waren nicht so angefasst wie ich. Wir hatten auch nicht so eine enge Beziehung zu denen. Ich glaube, insgesamt sind wir schon weicher geworden. Aber ob wir das wirklich sind, zeigt sich dann im Grunde genommen erst, wenn die Verluste erleiden müssen, die ich Ihnen jetzt aber auch gar nicht wünschen möchte.
Nee, das wünschen wir niemand. Das hat ja auch letztens wieder eine meiner Klientinnen gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist, zu trauern. Dass Trauer so schlimm ist.
Ja.
Und da sind wir auch bei einer Sache, die du auch erwähnst, die Bagatellisierung. Die Bagatellisierung von dem Gefühlserbe, aber auch in der Trauer kennen wir das. Wenn dann Menschen kommen, eben, die dann so lösungsorientiert sind und was eine Lösung bieten wollen, wenn die uns als Trauernden gegenüberstehen und dann sagen, ja, das wird schon nicht so schlimm werden jetzt beispielsweise auf der Beerdigung oder das schaffst du schon oder das Leben geht weiter. Das sind doch solche Sprüche, die wir da hören. Was denkst du denn, welche Folgen solche Sprüche wie das ist doch nicht so schlimm, das schaffst du schon für Trauernde haben können?
Also wenn ich das höre, werde ich wütend. Ne? Also wenn ich das wenn ich höre, dass andere die Not anderer bagatellisieren, dann werde ich wütend, weil das ist richtig schlimm. Jemandem seine Gefühle abzusprechen, zu sagen, dass die nicht angemessen seien, das ist purer Egoismus. Wenn ich erlebe, dass du verzweifelt bist und sag, ach komm, Tanja, du weißt doch, das geht vorbei und es wird schon auch nicht so schlimm sein und mach doch was Schönes, gönn dir mal ein Wellness-Wochenende oder so, dann geht es ja mir nicht um dich, sondern es geht mir um mich. Ich möchte nicht, dass deine Trauer mich belastet. Also ich schieb sie weg. Das ist der Impuls. Die Bagatellisierung ist, sonst habe ich das Gefühl, ich müsste ja irgendwas tun und ich weiß nicht, was ich tun kann. So sind wir geprägt, auch aus der Familie natürlich, dass es immer eine Lösung geben muss. Deswegen finde ich auch übrigens diese Mindset-Kultur so grauenhaft. Nicht nur, aber vor allem grauenhaft. Weil ich suggeriere mir, dass es alles okay ist und dass ich hier gerade wieder etwas lernen darf. Nein, es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Und dass jemand anderes das dann erlebt und damit nicht umzugehen weiß, okay. Aber dann soll er mir doch nicht erzählen, dass es nicht schlimm sei. Er hat ja keine Ahnung. Und dann soll er entweder sagen, ich weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll, ich bin auch ratlos, also sich ehrlich machen, oder er soll einfach da sein und mir ein offenes Herz geben. Und
also das
nicht weglaufen.
Das waren jetzt sehr, sehr schöne Worte und ich glaube, dass sich da viele Menschen gerade von dir sehr gut abgeholt fühlen. Ich mich selbst auch gerade, weil ich erlebe auch gerade eine Form von Abschiedsschmerz bezüglich meines Teenagers, des älteren Sohnes, der jetzt langsam hinaus in die Welt geht. Und da erlebe ich auch, dass, also das steht jetzt an in den nächsten Monaten. Und da merke ich auch, dass da eine gewisse Trauer kommt. Ja, ich weiß es ja, ich kann es ja einordnen. Ich weiß einfach, jetzt geht eine Phase unseres Zusammenlebens, unseres Familienlebens in der Form, wie wir es bisher hatten, das wird sich verändern. Und ich habe das jetzt auch gerade letztens angesprochen, einem Freund gegenüber und habe gesagt, ich merke einfach im Moment, ich muss mich um meine eigene Trauer jetzt gerade kümmern, weil der ist ja jetzt dann ab August weg, mein Sohn. Und dann kommt als Antwort, naja, aber der kommt ja immer wieder. Und das ist genau das, wie du es gerade beschrieben. Ich habe mich jetzt gerade von dir wie in so einer schönen Hängematte. Ja, das ist nicht das, was mich weiterbringt in dem Moment, sondern da wäre es viel wichtiger, dass da jemand ist, der einen Arm nimmt und sagt, ja, da geht eine wichtige Lebensphase jetzt zu Ende. Und da darf man auch mal traurig sein, ja. Und wir sehen das schon bei sowas vermeintlich Kleinem wie der Sohn geht jetzt hinaus in die Welt und bei Trauer dann auch. Also deshalb vielen, vielen Dank für deine Worte, Sven.
Gerne, gerne. Mir werden eine ganze Menge wirklich schrecklicher Geschichten erzählt, bis hin zu sexualisierter Gewalt, die Menschen in ihrer Kindheit oder Jugend erfahren haben. Und wenn ich dann einfach sage, oh, das tut mir leid für Sie, dann kommen den Leuten die Tränen und nicht selten höre ich, das hat mir übrigens noch keiner gesagt. Und dann denke ich, ist doch nicht schwer.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist überhaupt nicht schwer. Oder einfach mal, und selbst wenn es einem schwerfällt zu sagen, es tut mir leid für dich, es tut mir leid für sie, so wie wir es vorhin gesagt haben, einfach mal schweigen und da sein, nicht sofort eine Lösung, sondern einfach mal das, was gesagt wird, dem einfach mal einen Raum zu geben, es da sein zu lassen. Oder wenn man sich gut kennt oder das Gefühl hat, man ist sich nahe genug, die Person einfach mal in den Arm zu nehmen.
Ja, genau.
Da muss man gar nichts sagen weiter. Ja,
ja und auch fragen, möchtest du in den Arm genommen werden? Also nicht einfach tun, weil vielleicht hat dieser Mensch eher das Gefühl, nee, ich möchte lieber eine Distanz, aber anbieten. Möchtest du in den Arm genommen werden?
Ja.
Ja,
und genau.
Dann.
Ah ja, also ein wunderschönes Gespräch ist das hier mit dir, Sven. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, weil du auch sagst, Trauer ist eine Emotion der Veränderung. Und für mich klingt das ja positiv. Ja, klar, nach einem Verlust verändert sich alles. Durch die Trauer um den Menschen entsteht eine riesige Lücke in unserem Leben. Und die Trauer verändert dann zusätzlich viel und doch steckt da ganz viel in dieser Emotion der Veränderung, viel Positives. Wie siehst du das?
Wenn ich trauere und diesen Verlust, diesen Abschied wirklich nochmal durchlebe, also das kommt ja auch in Phasen. Es kommt ja dann hat man so das Gefühl, so jetzt geht's wieder und dann merkt man vielleicht ein paar Wochen später, oh nee, das hier kommt gerade noch mal wieder was. Auch vielleicht werde ich ja zwischendurch auch wütend, dass ich jetzt alleine bin, dass ich jetzt weise bin. Ich bin zwar schon über 50, aber trotzdem bin ich jetzt weise und merke auf einmal, oh, und wieso hast du mich alleine gelassen? Und dann werde ich wieder traurig. Wenn ich dem Raum gebe, dann spüre ich irgendwann, so jetzt habe ich es leidlich verarbeitet. Jetzt ist da quasi jetzt ist wirklich etwas zum Abschluss gekommen. Und in der Bewältigung dieser Trauer ist mir möglicherweise auch eine Kraft zugewachsen. Also gerade da, wo Eltern gestorben sind, zu merken, okay, jetzt bin ich der Nächste in der Linie. Und wenn das wirklich in mir angekommen ist, ich habe jetzt vielleicht auch eine andere Verantwortung im Familiensystem. Jetzt bin ich derjenige, ich kann hier Verantwortung auch nicht mehr weiter delegieren, sondern ich bin es, der sich zu kümmern hat, emotional. Und indem ich diese Trauer durchlebt habe, ist mir hoffentlich auch diese Kraft dann zugewachsen. Und dann kann ich mich in dieser neuen Rolle auch richtig fühlen. Ich glaube, dieser Prozess ist außerordentlich wertvoll. Also nein, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Es ist wirklich nicht. Und es kann sehr, sehr schlimm sein. Und ich will das alles nicht kleinreden und auch nicht nach dem Motto, naja, wenn du es hinter dir hast, dann wird es alles irgendwie besser sein. Das stimmt ja möglicherweise gar nicht. Vielleicht empfinde ich diesen Verlust immer. Aber er bestimmt möglicherweise und auch hoffentlich nicht mehr mein gesamtes Lebensgefühl. Und darin ist mir dann eine Kraft zugewachsen, mit der ich weitergehen kann. Weil, das ist eine Erfahrung, je älter wir werden, kommen möglicherweise mehr Todesfälle auf uns zu. Alleine, weil wir alle älter werden und das dann ist. Und ich werde irgendwie einen Umgang damit finden. Naja, was heißt müssen? Es wäre hilfreich, einen gefunden zu haben, sage ich mir so.
Ja, also man kann sich ja auf die Trauer nicht vorbereiten. Das habe ich ja bitter lernen müssen. Wir können nicht sagen, ich mache jetzt hier mal einen Workshop und dann bin ich jetzt in Zukunft für alle meine Trauerfälle gewappnet, weil jeder Verlust ist individuell. Jeder lässt vielleicht unterschiedliche Gefühlserbschaften in uns anklingen, die wir so ja vielleicht vorher auch gar nicht, man sagt so banal, auf dem Schirm hatte, aber die einfach nie eine Rolle gespielt haben in unserem Leben. Damit bin ich ja auch ganz oft konfrontiert, dass die Menschen dann sagen, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt in meinem Leben noch eine Rolle spielt und jetzt durch die Trauer kommt es wieder hoch und da sehe ich auch eine große Chance, weil jetzt haben wir dann die Gelegenheit, da mal hinzuschauen. Natürlich, wenn der Verlust nicht eingetreten wäre, hätte man da gar nicht hinschauen müssen, weil es keine Rolle gespielt hätte. Und jetzt dürfen wir diesen Aspekt von unserer Persönlichkeit dann doch auch nochmal kennenlernen, weil der spielt ja immer auch eine Rolle in unserem Verhalten, in unserem Leben. Ja, vielen Dank, Sven, für dieses schöne Schlusswort von dir jetzt. Wir bekommen Kraft durch Trauer. Das finde ich ein richtig schönes Bild. Ich habe mir hier so ein paar Notizen parallel gemacht, was ich jetzt aus unserem Gespräch für mich mitnehme. Also ganz wichtig nochmal, der Trauer Raum geben. Das sage ich ja selbst immer, aber auch nochmal im Hinblick auf die Trauer, die da ist, die im Raum ist und die vielleicht gar nicht mal mit meiner eigenen Trauer zu tun hat, sondern als Kriegsenkel, als Kriegs irgendwie in Verbindung mit den Gefühlen der Vorhergehenden. Und dann fand ich auch noch mal ganz, ganz wichtig im Zusammenhang, gerade mit dieser Fassade, über die wir jetzt ja an mehreren Stellen gesprochen haben, mit dieser Ritterrüstung, mit der Maske, die wir als Trauernde aufsetzen, dass wir ja das uns erlauben, da mal hinzuspüren, wie geht's mir denn damit, dass ich jetzt diese Maske aufsetze oder dass alle anderen die Maske aufhaben. Und dann eben in dem zweiten wichtigen Schritt hast du gesagt, was brauche ich denn? Also erstmal hinspüren, wie geht's mir gerade und dann, was brauche ich denn wirklich? Und manchmal hinter all den Fassaden, all den Masken haben wir das ja verlernt und das ist jetzt auch nochmal ein Punkt, der in dem Gespräch, glaube ich, nochmal deutlich geworden ist. Wir dürfen uns dann auch Hilfe holen und wir dürfen auch rausfinden, welche Hilfe da die geeignete für uns ist. Ja, vielleicht gehen die Menschen zu dir in einem Workshop, vielleicht kommen sie zu mir, vielleicht gehen sie zu einem Psychologen, um rauszufinden, was brauche ich denn? Also also viele Menschen können gar nicht sagen, wie geht's mir denn gerade? Wir haben das verlernt, ja. Und was du auch gesagt hast, wir können uns dem Leid stellen. Auch die Menschen, die denken, sie können das nicht. Es gibt da Mittel und Wege, wie wir das machen können. Und ganz wichtig für mich war auch dieser Satz, jede Generation kann ihren Beitrag leisten. Ja. Also, dass wir da auch das nochmal, ja, vielleicht ermutigt das nochmal die ein oder andere Person, auch das, was ich da mache mit meiner Trauer oder auch mit meinem Gefühlserbe, das hat schon mit mir zu tun, weil ich mich dann vielleicht anders fühle oder mich anders kennenlerne. Ich mache das aber gleichzeitig für die anderen Menschen in meinem Umfeld auch, vor allen Dingen für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Und ich finde, das ist doch was, was wir gerne machen möchten, dass die Kinder sich eben anders fühlen, wenn dann mal ein Trauerfall ist oder eine Krise im Leben, dass wir die Trauer dann eben nicht abwerten. Möchtest du noch was ergänzen, Sven?
Nein, das hast du wirklich sehr schön zusammengefasst. Und nee, ich glaube, wir haben es.
Ja, dann haben wir es soweit. Für alle, die sich interessieren für dich und deine Arbeit, ich verlinke natürlich hier unten in den Shownotes deine Website, das neue Portal, dein Podcast, dein Buch, das ich ja allen empfehlen würde, mal zu lesen in einer ruhigen Minute oder vielleicht auch in ein paar Etappen. Und dann könnt ihr, die ihr heute hier zuhört, euch einfach auch mal mit dem Thema beschäftigen und vielleicht herausfinden, wo es dich vielleicht auch betrifft. Ja, und dann würde ich jetzt zum Ende kommen von der heutigen Folge und ich freue mich, wenn du, der oder die jetzt hier mir gerade zuhört oder zuschaut, nächste Woche hier im Podcast wieder reinhört. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja und
Sven. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, Tanja.
Vielen Dank, Sven. Ja, und wenn dir mein Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst, aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, dann findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr.tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Und du findest mich und Sven, dich ja übrigens auch auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und LinkedIn.